Ja, und mir ist es eine besondere Freude, den Kollegen Götzinger zu bitten. Und er wird uns über die Tuberkulose bei Neugeborenen und Kleinkindern berichten.
Ja, vielen Dank. Bevor ich jetzt einmal über ein sehr großes Thema reden darf, und ich entschuldige mich jetzt schon für die Anzahl der Slides, ich versuche so schnell wie möglich durchzukommen und sie nicht zu bombardieren, möchte ich auch noch jemandem danken, weil derjenige, der mich in die Tuberkulose eigentlich eingeführt hat, ist der Oberarzt Bogi bei uns, von dem ich eigentlich ziemlich alles am Anfang von TB gelernt habe, was man so lernen kann. Und weil ich sonst wahrscheinlich gar nicht in die Tuberkulose gekommen wäre, ein Dankeschön an den jungen Herrn. Er geht leider jetzt bald in Pension, aber wir haben ihn noch ein bisschen. Okay, dann kommen wir als nächstes zu meinem Conflict of Interest. Aber nichts von all dem sollte den Vortrag jetzt beeinflussen. Epidemiologie haben wir jetzt schon groß abgedeckt, nur noch ganz kurz. Knapp 50% der TB-Fälle unter 5 Jahren, weil das ist die Altersgruppe, auf die wir uns jetzt fokussieren, werden nicht erkannt weltweit. Das sind, wie gesagt, Schätzungen. Und ein Drittel aller Kinder unter 5 Jahren mit relevantem Kontakt erhalten eine präventive Therapie. Das ist 2/3 erhalten keine. Und das ist eines der großen Probleme, warum wir im Kindesalter global gesehen so ein Problem haben. Sie wissen wahrscheinlich, Tuberkulose ist komplex, ist das, was Sie, wenn Sie einen PCR-Test machen, dann als Ergebnis herausbekommen, aber das bedeutet nicht, dass das dann Mycobacterium tuberculosis ist, sondern das kann auch Africanum sein, M. bovis, M. capre, Mikroti oder Bacillus Calmette-Guérin, aber wichtig ist vor allem für Sie zu wissen, also das gehört zu dem Tuberkulose-Komplex, wichtig ist, dass Sie dann auch eine Kultur schicken in Bereichen, wo Sie das machen können, leider in vielen Ländern gibt es die Möglichkeit nicht. Es gab ja, das war sicher einer der großen Steps, da wird dann der Kollege Tebrücke wahrscheinlich noch drüber sprechen später bei den Diagnosen, mit den Expertgeräten. Das heißt, es geht der Trend in Richtung molekulare Diagnostik, vor allem in Ländern, wo man nicht ein Labor zur Verfügung hat, wo man die Specimens auch nicht rechtzeitig zur Kultur, zur Laborbench bringen kann. Aber natürlich kann man dann ein paar der Dinge auch nicht ganz unterscheiden. Beim M. bovis ist es relevant, weil es pyrazinamid resistent ist. Aber wenn Sie sich dann anschauen, wie ist die Aufteilung, dann sehen Sie 98% des M-Tuberkulosis und M-Africanum und nur ein geringer Teil wahrscheinlich. Wir wissen es im Moment wahrscheinlich nicht ganz, weil eben die meiste Diagnostik in Entwicklungsländern, wo auch mehr M-Bovis ist, halt PCR geleitet ist. Aber das sind so die Schätzungen, wie sich das aufteilt. Als letztes epidemiologisches Slide einfach hier mal noch kurz zum Voraugen führen in den letzten 200 Jahren. Sie haben hier AIDS, Cholera, Influenza, die Pest, Malaria und die Pocken. Und Sie sehen, Tuberkulose hat bei weitem die meisten Menschen umgebracht in den letzten 200 Jahren. Und ganz so sehr hat sich das auch noch nicht entspannt, wie wir eh schon vorher gehört haben. Es haben ungefähr 52 Millionen Kinder, das sind Schätzungen, eine latente Tuberkulose. Und 500.000 Kinder pro Jahr sterben circa an Tuberkulose. Und wenn Sie sich das umrechnen, sind das circa 1.300 Kinder pro Tag. Und da kommen wir schon auf die Aufmerksamkeit, weil ich glaube nicht, dass Sie, oder ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass Sie mal über was über Tuberkulose bei Kindern in der Zeitung gelesen haben, aber es stürzen täglich quasi 3 Jumbo-Jets ab mit Kindern mit Tuberkulose. Wenn das wirklich 3 Jumbo-Jets täglich wären mit Kindern, die immer abstürzen, dann hätten wir das in den Medien. So haben wir es nicht und das liegt sicher auch an den Menschen, die Tuberkulose haben und die einfach kein gutes Sprachrohr haben, um sich Gehör zu verschaffen. Und das müssen wir dann machen. Was sind die Besonderheiten bei Kindern unter 5 Jahren? TB ist leichter zu übersehen, weil die Symptome unspezifischer sind. Wir haben diagnostische Hürden, weil Kinder eine pauzibazilläre Erkrankung haben und bei allem, wo ich zustimme, bei auch was davor gesagt wurde, die Kinder sind nicht die, wo wir uns meistens anstecken. Wenn wir uns auf der Kinderabteilung anstecken, dann meistens mit den erwachsenen Patienten, die auch mit aufgenommen sind und die dann sehr ansteckend sind mit großen Kavernen oder doch den vielleicht schon älteren 16-, 17-, 18-Jährigen, die natürlich auch bei uns sehr oft als Patienten sind. Aber die Kinder unter 5 sind nicht die, die die Tuberkulose antreiben, aber die, die es bekommen und dann auch schwer daran erkranken. Und das liegt womöglich an einem noch eher unreifen Immunsystem und dadurch auch die höhere Erkrankungsrisiko und Mortalität und auch die höhere Disseminierung bei Kindern unter 5. So ungefähr passiert das meistens, ist die Lunge die Eintrittspforte, M. bovis ist ein bisschen die Ausnahme und sicher gibt es vielleicht ein paar Einzelfälle, wo das nicht so ist, aber sonst ist die Lunge die Eintrittspforte und dann kann es eben in eine latente Phase übergehen, wenn der Körper es schafft, die Tuberkulose einzudämmen und dann womöglich kann es in einer Phase, wo man unter großem Stress steht, also unser Immunsystem aus unterschiedlichsten Gründen dann dazu kommen, dass die Tuberkulose ausbricht und bei den Kindern aufgrund des Alters und des noch etwas unreifen Immunsystems Unternehmens ist die Wahrscheinlichkeit etwas größer. Das ist eine alte Arbeit noch von Ben Marie aus Südafrika, jetzt in Sydney tätig, der sich angeschaut hat, retrospektiv, wie entwickelt sich die Tuberkulose. Das ist auch in anderen Arbeiten gezeigt worden. Und was Sie sehen, ist, dass die Kinder unter einem Jahr die höchste Wahrscheinlichkeit haben, an Tuberkulose zu erkranken, wenn sie angesteckt sind, und dann auch eine disseminierte und schwere Form zu haben. Und dieser Trend setzt sich circa fort bis zum Alter von 5 Jahren. Dann kommt es zu so etwas, was sich so ein bisschen das Golden Age of TB nennt, wo dann die Kinder eigentlich ein ähnliches Risiko haben wie wir Erwachsenen, wenn wir uns anstecken. Also ein Lifetime-Risiko von ungefähr 5-10%, je nach dann anderen Risikofaktoren, ob wir mal eine Chemotherapie bekommen oder Immunsuppressiva oder sonstige große Stressoren auf unser Immunsystem haben. Und in der Pubertät gibt es dann noch einmal einen Peak, was eben unterschiedliche, weiß man ehrlicherweise nicht, aber wird halt postuliert, dass möglicherweise das Risikoverhalten ein anderes ist oder dass einfach wirklich auch aufgrund der humoralen Veränderungen im Körper dann auch wieder zu einem höheren Risiko kommen kann. Ich komme zu einem ersten Fall, weil ich mir denke, so ein bisschen zum Aufpeppen des Ganzen ist auch immer nett, wenn man auch Fallgeschichten aus der Praxis hört. Der ist ein 3-jähriger Bub, in Österreich geboren, die Eltern sind aus Ägypten und war vor 6 Monaten auf Heimaturlaub der Eltern bei Familienbesuch, war dort dann auch eine Zeit lang dort und kommt jetzt dann ins Spital mit circa 2-3 Wochen Erbrechen, Fieber, reduzierten Allgemeinzustand und Kopfschmerzen. Und so richtig kann man es eigentlich nicht fassen, wo der Fokus liegt. Es werden unterschiedliche Verdachtsdiagnosen gestellt. Und es kommt aber zunehmend zu einer Eintrübung von dem Patienten, woraufhin dann eben unterschiedliche Untersuchungen laufen. Das ist das Labor. Das ist für Tuberkulose relativ typisch, dass sie obwohl der Patient schon in einem relativ schlechten Zustand ist, trotzdem nicht unbedingt ein sehr hohes CRP haben müssen. Aber meistens ist die Blutsenkung, die ein bisschen aus der Mode geraten sind, für uns Tuberkulose-Leute noch nicht, ein ganz guter Parameter, um zu schauen, da ist schon etwas Gröberes im Busch. Und was man hier sieht, ist eigentlich ein komplett unauffälliges Lungenröntgen bei diesem Buben. Aber aufgrund dieser Eintrübung wurde dann doch lumbal punktiert und da sehen Sie dann etwas, was man bei Tuberkulose typischerweise sieht, und das ist eine hohe Zellzahl oder so mittelhoch bis hohe Zellzahl mit eher einem lymphozytären Bild und hohem Protein und niedriger Glukose. Und das ist etwas, wo Sie dann spätestens daran denken sollten, dass Sie da hier vielleicht mit Tuberkulose zu tun haben, und speziell bei Tuberkulose Meningitis haben Sie ein sehr hohes Risiko, dass diese Patienten ein sehr schlechtes Outcome haben, speziell im Kindesalter, bis zu 50% schwere Folgen, Tod oder Entwicklungsverzögerungen und so weiter. In diesem Fall war dann der Liquor auch tatsächlich expert-positiv. Vielleicht als kleine Anekdote zu diesem Fall. Der Patient war dann auch PCR-negativ aus dem Magensaft, das wurde auch gemacht. Er war auch einmal PCR aus dem Liquor negativ. Und bei der zweiten Probe, die auch noch geschickt wurde, da war es dann positiv. Das heißt, sie brauchen natürlich, aber das ist jetzt nicht mein Thema von dem Vortrag, eine gewisse Bazillenlast, um das zu detektieren, auch wenn sie PCR-Tests natürlich sehr sensitiv sind, aber Kinder haben einen pauzibazillären Hergang der Erkrankung, und in dem Fall ist dann später, erst 3 Wochen später, die Kultur vom Magensaft positiv geworden, und der Patient wäre dann vermutlich schon tot gewesen. In dem Fall wurde zum Glück eben positiv im Liquor gefunden. Und aufgrund des Liquorbefundes auch schon eigentlich mit der Therapie gestartet, bis der PCR-Befund da war. So ist es dann weitergegangen bei den Patienten. Sie sehen ein ziemlich verheerendes Schädel-CT und MRT, wo sich dann leider auch Infarkte gezeigt haben und das Kind auch kurzfristig erblindet ist, hemiplegisch geworden ist und dann auch intubiert werden musste. Und was Sie sich immer ein bisschen überlegen müssen, wenn Sie ein Kind mit TB-Meningitis haben, das ist ein Kind, das kann nicht auf einer Normalstation bleiben, das muss auf jeden Fall auf eine Intensivstation oder irgendwo, wo Sie gleich eine Intensivstation haben, weil diese Patienten oftmals sehr, sehr schlecht werden können. Im weiteren Verlauf war er dann doch 4 Wochen lang auf der Intensivstation intubiert und beatmet, hatte leider die Zerebralinsulte, ist dann nach 4 Wochen Therapie und Kortikosteroiden dann noch zusätzlich Thalidomid, das ist so eine Sache, wo es ein schlechte, aber Daten gibt, dass das noch einen Benefit haben kann, weil wir da schon etwas mit dem Rücken zur Wand gestanden sind, besser geworden, konnte extubiert werden und schließlich dann auch nach 12 Monaten die Therapie beendet. Hat es überlebt, aber leider eine sehr deutliche Entwicklungsverzögerung und schwere Folgeschäden. Die Schlüsselstellen der TB-Therapie, wir haben schon vorher gesprochen, man kann es leicht verpassen, ist eigentlich zu finden, wenn jemand infiziert ist. Wir haben schon darüber gesprochen, die Frage davor hat darauf abgezielt, wie sicher sind die IGRAs, wenn wir nachher noch was drauf hören oder sonstige diagnostische Tests und wo haben wir sie zur Verfügung. Aber letztlich wäre doch das Ziel, wenn jemand infiziert ist, ihn dann präventiv zu behandeln sozusagen und gar nicht da erst in diese Situation zu kommen, dass die Krankheit ausbricht. Wenn die präventive Therapie gegeben wird, geht man davon aus, die Daten sind mäßig, aber ich glaube schon so, dass man sagen kann, so bei 90% ungefähr, wenn man TB-präventive Therapie macht und das meiste, was verwendet wird derzeit, ist entweder ein Isoniazid, im europäischen Raum ist das Isoniazid für 6 Monate oder Isoniazid kombiniert mit dem Rifampicin für 3 Monate. Die Screening-Ansätze, wenn man sich überlegt, was macht man beim Erwachsenenalter normalerweise, man fragt einfach nach Symptomen, dann muss man wissen, dass bei Kindern unter 3 Jahren, wenn man nur nach den typischen Trias bei Tuberkulose fragt, also Nachtschweiß, unklares Fieber, Husten länger als 2 Wochen, es nur eine Sensitivität von 50% hat und dabei wäre die latente oder die frühe Infektion noch gar nicht erfasst. Beim Lungenröntgen schaut es noch schlechter aus, da haben sie unter 2 Jahren nur eine Trefferquote von ca. 30% und erst dann, wenn sie in die Jugendjahre kommen, wird das dann etwas besser und auch da wäre die LTBI nicht dabei. Und die humoralen Tests, wenn man sie kombiniert, erreichen sie eine Sensitivität von nahezu 80%, da haben sie zwar keine Informationen über die aktive Erkrankung, aber zumindest, dass ein Tuberkulosekontakt stattgefunden hat und kann hilfreich sein dann im weiteren Vorgehen. Am allerwichtigsten ist immer noch die Anamnese und die wichtigsten Red Flags und Fragen sind natürlich, ob es einen relevanten Kontakt gegeben hat und ob dieser relevante Kontakt auch zum Beispiel im selben Haushalt war oder auf engem Raum. Und da haben dann eben die Kinder unter 5 das höchste Risiko. Wichtig ist natürlich auch zu fragen, ob die Herkunft der Familie oder des Patienten aus einem Hochendemiegebiet ist und ob ein regelmäßiger Kontakt zu Erwachsenen mit einem höheren Risiko für Tuberkulose, zum Beispiel wenn jemand in der Familie in Gefangenschaft war, länger im Gefängnis oder sonstige andere Risikogruppen wie eine HIV-Koinfektion zum Beispiel hat und natürlich auch eine Fluchtgeschichte und Fluchtumstände. Und da kommen wir zu einer Arbeit, die mir ganz gut gefällt, natürlich mit gewissen Schwächen auch verbunden, aber da hat sich eine schwedische Gruppe 2015 in der sogenannten Flüchtlingskrise angeschaut, wie in etwa die Tuberkulose-Inzidenz bei minderjährigen Flüchtlingen ausschaut. Und Sie sehen hier auf der linken Seite die prozentuelle Angabe, wie viel Prozent der Gesamtbevölkerung circa infiziert ist, laut WHO-Schätzungen. Und die Schweden haben gezeigt, dass das doch um einiges höher ist, wenn man sich dann die geflüchtete Population anschaut. Mag sein, dass es einfach eine Verschätzung der WHO ist. Es kann aber auch sein, und das halte ich für relativ wahrscheinlich, dass vor allem damals, und das verschiftet sich ja immer etwas je nach Konflikten, vor allem die Patienten vom Horn von Afrika, Somalia, Eritrea, Äthiopien, dass die dann auch über diese schrecklichen libyschen Gefängnisse und dann in sehr, sehr schlechten Bedingungen dann übersetzen mussten übers Meer und sich dort wahrscheinlich einfach mehr angesteckt haben. Und da sehen Sie nochmal diese Fluchtrouten, die damals waren und wo dann tatsächlich so eine richtige Industrie mit Kidnapping und so weiter stattgefunden hat, wo dann die unbegleiteten Minderjährigen oder auch erwachsenen Patienten dann oft eingesperrt wurden für ein paar Wochen, um dann irgendwie ein Lösegeld zu erpressen oder sonstiges zu machen und dann wieder weiterzuschicken. Natürlich kommt dazu, dass es übervolle Unterkünfte sind, in denen dann auch in den Receiving Countries diese Leute unterkommen, wenn sie einmal fliehen, was auch jetzt nicht sehr hilfreich ist und wir nur auf die aktive Erkrankung testen und derzeit auch die Kinder unter 6 gar nicht eigentlich testen. Sonst gibt es halt ein Lungenröntgen, wo ich dann die aktive Erkrankung hoffentlich entdecke bei den Erwachsenen. Mangelnde hygienische Zustände, Mangelernährung und alle möglichen Stressfaktoren auf der Flucht führen natürlich auch dazu, dass dann Geflüchtete ein höheres Risiko haben. Wie ist es jetzt bei relevanten Kontakt? Sie haben ein Kind, sagen wir unter 5, mit relevanten Kontakt und Symptomen, einem positiven, also abnormen Thoraxröntgen und noch einen positiven IGRA oder Mendel-Mantoux, Tuberkulose-Hauttest, dann ist sehr wahrscheinlich eine Tuberkulose-Erkrankung dahinter. Dieses Kind müssen Sie auf jeden Fall aufnehmen und dann Sputa und Magensäfte machen, um zu schauen. Wenn jetzt ein Kind einen relevanten Kontakt hatte, aber alles ist negativ, bis auf den TST und den IGRA, dann spricht man von diesem Tuberkulose-Kontakt und da würde man dann eigentlich mittlerweile, geht es bis zum Alter von 40, die Empfehlung, eine TB-präventive Therapie, wie vorher eben besprochen, in Erwägung ziehen, um dann einen Ausbruch bei vor allem im Kindesalter zu verhindern. Und wenn Sie jetzt nichts davon positiv haben, dann können Sie dieses Kind, wenn ein sehr enger Kontakt ist, eng observieren. Und Sie wissen wahrscheinlich, dass es eine gewisse Latenzzeit gibt von unseren Tests, vor allem dem Mendel-Mantoux und dem ICRAS, und dass wir dann deswegen die Kinder nach dem letzten Kontakt circa 8 Wochen noch einmal zu einem Screening einladen und dann schauen, sind bis dahin Symptome aufgetreten oder einer der Tests positiv geworden. Wenn Sie sich dieses Slide anschauen, dann sehen Sie schon, was ein großes Problem der TB im Kindesalter ist, und das ist nicht unerheblich, wie Sie diese Medikamente in die Kinder hineinbekommen. Und wir haben es nicht selten, dass wir da wirklich ein paar Wochen oder zumindest ein paar Tage damit kämpfen, die Kinder zu überzeugen, dass das was Gutes ist, diesen bitteren Saft da jetzt zu nehmen. Man muss wissen, dass in den meisten Entwicklungsländern es so ist, dass es über unterschiedliche NGOs möglich ist, Säfte und Liquid Formulations zu bekommen. Das ist allerdings in Europa nicht so, absurderweise, und es ist auch ganz schwierig, die zu bekommen. Das heißt, wir haben eigentlich nur den Rifampicin-Saft, der jetzt auch nicht übermäßig toll schmeckt, abgesehen davon, dass er den Mund komplett rot färbt, wenn man ihn länger im Mund behält. Und wir müssen halt oft dann Kapseln herstellen und dann mit unterschiedlichen Gemischen, und da können unsere Schwestern von der Abteilung in Lietzingen dann versuchen, das irgendwie in das Kind hineinzubekommen. Wenn Sie therapieren, womit therapieren wir? Wir machen für eine Standardtherapie, für eine sensible Tuberkulose, eine Therapie mit Isoniazid, Rifampicin, Pyrazinamid plus minus Ethambutol. Plus minus deswegen, weil bei Ethambutol ein bisschen die Angst ist vor einer Optikusneuritis, die man dann beim Kleinkindalter nicht gut erfragen kann, und man davon ausgeht, dass man wahrscheinlich einige der nicht so schweren Tuberkulosefälle auch mit einer Trippeltherapie behandeln kann. An und für sich sehen wir eine Optikusneuritis relativ selten bei uns. Und das Pyridoxin geben Sie meistens dann auch noch dazu, um eben diese periphere Neuritis durch das Isoniazid zu verhindern. Wenn Sie eine TB-Meningitis oder bronchiale Obstruktion haben, dann sollten Sie auch Corticosteroide noch dazugeben. Jetzt haben Sie wahrscheinlich gehört in letzter Zeit, wenn Sie sich ein bisschen die Publikationen, vor allem von der WHO, angeschaut haben, dass es ein neues Regime gibt für non-severe TB. Das war der sogenannte SHINE Trial, wo ein kürzeres Regime von 4 Monaten Therapie, also 2 Monate 4 Medikamente und 2 Monate 2 Medikamente, propagiert wird. Das ist auch in den WHO-Empfehlungen jetzt drinnen für eine non-severe TB. Nur muss man sich jetzt mal anschauen, wer denn da inkludiert wurde in die Studie und für wen das dann auch empfohlen wird. Und zwar sind das Kinder über 6 Monaten, unter 16 Jahren, mit einer entweder isolierten TB-Lymphadenitis oder intrathorakalen Lymphknoten ohne eine Belüftungsstörung, unkomplizierten Pleuraguss, das ist alles noch gut und schön, keine Kavernen, und keine Evidenz für eine multiresistente TB oder rifampicinresistente, aber Sie müssen auch eine negative Mikroskopie haben und Sie müssen negativ sein für MTB-RIF oder Expert-Ultra. Das heißt, die PCR soll auch negativ sein. Das heißt, es stellt sich schon ein bisschen die Frage, wie das Outcome zu bewerten ist und wie sehr wir denn wissen, dass diese Kinder tatsächlich Tuberkulose hatten oder nicht irgendetwas anderes und wir ein extremes Overtreatment haben. Das ist dann eher eine ethische Diskussion, ob wir da ein Overtreatment wollen, ob wir uns das nicht ohnehin wünschen bei solchen Zahlen, wo wir einfach die Therapie nicht an die Patienten bringen, oder ob wir sagen, sollen wir wirklich eine Empfehlung machen, die ein bisschen also solche Patienten nimmt, die womöglich gar keine Tuberkulose hatten. Die Vorteile wären eine kürzere Dauer von 2 Monaten. Als jetzt Tuberkulosearzt hier in Österreich mit guten Ressourcen muss ich sagen, dass diese 2 Monate, wenn mal die Compliance gut ist, nicht mehr so ins Gewicht fällt, zumal die meisten Nebenwirkungen im ersten Monat auftreten. Und der finanzielle Benefit von 17 US-Dollar pro Patient kann in Malawi vielleicht schon eine große Rolle sein, aber generell würde ich sagen, dass bei diesen Unsicherheiten der finanzielle Benefit für meine jetzt Wahrnehmung nicht ganz ausreicht, um das zu rechtfertigen in dieser Art. MDR-Tuberkulose, damit will ich Sie gar nicht erschlagen, vielleicht nur noch ganz kurz. Wir sind weggekommen von den Injectables, also von den injizierbaren Substanzen wie den Aminoglykosiden, die sind auch hoch ototoxisch, und geben jetzt mehr die Fluorquinolone, die Bedaquilin und das Delamanid waren die 2 großen Neuerungen in den letzten Jahren. Leider in Südasien schon die ersten Bedaquilin-Resistenzen, die gar nicht so unhäufig sind. Das heißt, es braucht, wie schon vorher gesagt, neue Medikamente. Aber das ist das, was sich da geändert hat in der MDR-Tuberkulose. Und Sie teilen das dann in Gruppen ein, aber damit möchte ich Sie jetzt nicht lange befassen, weil damit könnte man auch einen ganzen Vortrag füllen. Wichtig ist, wenn Sie ein Kind mit Tuberkulose-Therapie haben, dann sollen Sie auch Verlaufskontrollen machen. Und da geht es einmal zuallererst um eine adäquate Aufklärung, damit die Eltern überhaupt Medikamente erkennen können. Und wir haben es beim Vortrag vorher schon gehört, dass die Patienten, die Tuberkulose betrifft, meistens nicht gerade die Patienten sind, die von einer sehr hohen Bildungsschicht kommen. Das heißt, Sie müssen erst mal fragen, kann die Mutter überhaupt lesen, das, was Sie ihnen geben für Nebenwirkungsblättern? Oder versteht die Mutter überhaupt oder der Vater, wie er die Medikamente geben soll? Das heißt, einfach nur das Rezept aufzuschreiben, das reicht wirklich nicht. Und meistens reicht es auch nicht, ohne einen Piktogramm einfach nur die Nebenwirkungen runterzurattern, speziell wenn man es vielleicht mit CHI macht und gar nicht mittels Dolmetsch. Das heißt, da haben wir im Gesundheitsverbund natürlich schon den Vorteil, dass wir diesen Videodolmetsch zur Verfügung haben, aber das haben nicht alle. Regelmäßige Kontrollen, wenn, dann alle 1 bis 2 Monate sollte man Kontrollen machen. Klinische Untersuchung auf jeden Fall, Leberfunktionsparameter vor allem am Anfang der Therapie. Wir machen es dann auch alle 2 Monate eigentlich, aber das kann man auch etwas kürzer machen. Unser zweiter Fall ist ein kleiner Patient, der sich in der 3. Lebenswoche mit Tachypnoe und Wheezing und Sauerstoffbedarf vorstellt und der RSV-positiv ist. Das heißt, so weit, so gut, hat wahrscheinlich RSV und wird dann wieder nach Hause geschickt. Der Knabe hat Eltern, die aus Rumänien stammen. Rumänien ist schon ein Land, wo es mehr Tuberkulose gibt als hier, aber jetzt auch kein Hochinzidenzland nach WHO-Definition. Und die pränatale Anamnese und Neugeborenenperiode ist unauffällig. 4 Wochen später präsentiert sich dann derselbe Knabe mit eigentlich kontinuierlich schlechter werdenden Allgemeinzustand. Er nimmt immer mehr ab, ist eigentlich nur mehr Haut und Knochen, wenn man so will. Fiebert auch, sättigt sehr schlecht, muss eigentlich von der Ambulanz direkt auf die Intensivstation verlegt werden. Hat auch wieder ein sehr niedriges CRP, wieder mal eine, jetzt nehmen Sie mal nicht so hoch, aber doch eine erhöhte Blutsenkung. Und Sie sehen hier dieses Bild mit bilateral disseminierten retikulonodulären Verschattungen, wo man schon ein bisschen an Tuberkulose auch denken darf und sollte. Und bestätigt wird das Ganze dann auf der Intensivstation mit dem CT, wo Sie dann das Bild einer Miliartuberkulose sehen. Und da müssen Sie sofort beginnen zu therapieren, ohne dass Sie noch auf die Diagnostik am besten warten, wenn es dem Kind so schlecht geht und dann immer noch rationalisieren, wenn es dann doch keine Tuberkulose ist. In diesem Fall hat die BAL nach Intubation MTB-Komplex ergeben und keine Resistenz und das Kind konnte gut behandelt werden. Es wurde dann auch, weil es auch oft der Fall ist bei so Fällen von Neugeborenen mit Tuberkulose, vor allem Miliartuberkulose, dass ein ZNS-Befall auch oft dabei ist. Sie sehen auch hier wieder das typische Bild von einer lymphozytären Pleozytose, die so mittelgradig hoch ist mit einer, das müssen Sie mir jetzt einfach glauben, einer niedrigeren Glukose und einem relativ hohen Protein. Und was Sie auch hier sehen, ist diese Anreicherung basal, diese basale Meningitis, die in der Literatur beschrieben wird, die nicht immer sein muss, kann auch mal woanders anreichern natürlich, aber in dem Fall war das so. Erfreulich war, dass abgesehen von am Anfang einer hepatotoxischen Reaktion das Kind sich dann gut entwickelt hat und ohne Folgeerkrankungen geheilt werden konnte. Wenn wir jetzt noch auf die Neugeborenen zu sprechen kommen, dann wissen wir relativ wenig, wie sich eigentlich Neugeborene anstecken. Es gibt eben so 2 Gruppen und man geht davon aus, dass entweder man sich postnatal ansteckt oder schon kongenital, was schon ein bisschen ein schlechter Ausdruck ist für etwas, was eigentlich eine Infektionserkrankung ist, aber wo man in Utero eben hämatogen oder eben durch Aspiration von der Amnionflüssigkeit sich ansteckt bei der Mutter oder eben dann intrapartum oder postpartum sozusagen durch eine offene Lungentuberkulose der Mutter. Und diese Definition haben wir im Moment, die kongenitale und die postnatale TB und das Ganze wird zusammengefasst unter einer perinatalen TB. Und jetzt werden Sie sich fragen, warum erzähle ich Ihnen das? Und es ist ja relativ irrelevant und vielleicht ist es das auch, aber die kongenitale Tuberkulose wird immer noch nach den Cantwell Criteria eingeteilt. Das ist eine Definition, die so einer Case Series von 6 Patienten entstanden ist und einer Literatur Review, weil bis jetzt eigentlich keine großen Publikationen zu dem Thema gemacht wurden. Sind und in diesem Fall ein Problem birgt, indem wir eben immer noch eine sehr hohe Mortalität annehmen von bis zu 50%, was ja schon wirklich relevant ist, ein sehr hohes Risiko für eine Interuterine Growth Retardation und Frühgeburtlichkeit. Also groß im Ganzen, wir wissen sehr wenig darüber eigentlich. Die weitere Frage ist, diagnostizieren wir eigentlich alle Kinder mit kongenitaler TB? Benötigen wir eine neue Definition für kongenitale TB? Und wie verhalten sich die Morbidität und Mortalität in Hochressourcenländern wie Europa zum Beispiel? blöd an dem Ganzen ist, dass die WHO-Reports eigentlich nicht darauf eingehen, auf die Tuberkulose im neugeborenen Alter und auch nicht auf Schwangere mit Tuberkulose. Und das ist eine große Schwäche, die die WHO-Reports derzeit haben noch. Kriegt jetzt ein bisschen mehr Gehör, aber ist noch nicht umgesetzt in den letzten Reports. Denken sollten Sie an eine Tuberkulose beim Säugling oder Neugeborenen, wenn es eine Sepsis gibt, ohne Besserung auf eine empirische Antibiose und ohne einen Nachweis einer anderen bakteriellen Infektion, viral oder fungale Ursache und dieses Kind eine Gedeihstörung, Gewichtsverlust, Lethargie oder einen prolongierten Ikterus hat, dann sollten Sie da schon die Alarmglocken ein bisschen ringen und Sie sollten zumindest einmal dran denken. Wenn es dann nicht ist, ist es eh gut, aber dann haben Sie es zumindest nicht verpasst. Die große Unbekannte ist tatsächlich die Schwangerschaft und es gibt nur Schätzungen, da gibt es eine einzige Arbeit von einem Public Health Journal, wo ca. 220.000 TB-Fälle pro Jahr weltweit unter Schwangeren angenommen wird, aber das ist nur eine Schätzung und die beruht sich auf auch nur kleinere Case-Series und hat leider keine große Evidenz dahinter. So schaut das ungefähr aus, das ist die, was wir vorher schon gehört haben, wo die meisten Schwangeren mit Tuberkulose sind. Wir haben uns dann im pädiatrischen Tuberkulosennetzwerk überlegt, dass wir uns das mal anschauen sollten, wie sich das in Europa verhält. Und das Gute an dem ist, dass wir relativ viele Mitglieder haben, mit vielen Zentren in 31 europäischen Ländern und relativ niederschwellig Kontakt zu den Klinikern haben, die dann tatsächlich diese Patienten behandeln. Wir haben uns überlegt, was sind unsere Einschlusskriterien? Wir haben uns etwas an den Cantwell Criteria orientiert, sind aber weggegangen von den histopathologischen Diagnostikern, die man braucht für die Cantwell Criteria und haben uns auf die Bildgebung konzentriert, vor allem was die Leberläsionen betrifft und haben das versucht zu vergleichen, die kongenitale Tuberkulose mit der postnatalen Tuberkulose, die wir als, wenn die Mutter als wahrscheinlichster Indexfall gilt, aber alle anderen Faktoren der kongenitalen Tuberkulose, wie bei Cantwell erwähnt, nicht zutreffen. Letztlich haben all diese Zentren, insgesamt waren es 20 in Europa, teilgenommen und wir haben 46 Patienten einschließen können. Das war so die Altersaufteilung und die, also sehr viele, die in der ersten Woche auch aufgrund unserer Einschlusskriterien integriert wurden und zwei HIV-Positive, nur zwei, weil eben europäisches Setting und die Geschlechtsverteilung war relativ gleich. Und wir haben uns angeschaut, wie präsentieren sich diese Kinder? Und Sie sehen eigentlich, dass es wirklich keinen Unterschied gibt zwischen diesen beiden Gruppen, wie sie sich präsentieren. Also weder in der Klinik, alle hauptsächlich pulmonal, viele haben aber doch eine Milliarden Beteiligung. Nichts von dem war in irgendeiner Form statistisch signifikant. Das Einzige natürlich, dass die Granulome der Leber in der Gruppe mit der kongenitalen TB liegt an unseren Einschlusskriterien, dass wir die dann als kongenitale Tuberkulosen definiert haben. Und was wir schon gefunden haben, ist, dass ein Unterschied besteht zwischen beiden Gruppen in dem intrauterine growth, also diesen small for gestational age, ist signifikant mehr bei der Gruppe mit kongenitaler TB, wohingegen die sich gleich nachher anstecken, wahrscheinlich das nicht gehabt haben, aus gutem Grund. Also das dürfte einen Einfluss haben und die Frühgeburtlichkeit, wenn wir die Zwillinge, weil es waren leider 4 Zwillingspaare in der kongenitalen TB-Gruppe, inkludiert haben, dann war es hochsignifikant. Wenn wir die exkludiert haben, was wir natürlich mussten, dann ist es gerade, also noch gerade so signifikant. Genau, und wichtig ist vielleicht auch noch, dass bei 16 Patienten von den kongenitalen TB-Kindern wir auch eine Tuberkulose des maternalen Genitaltrakts nachweisen konnten, mikrobiologisch, und dass bei diesen Kindern 5 von den 16 die Symptome erst 8 bis 32 Wochen nach der Geburt entwickelt haben. Und das ist relevant, weil wir bis jetzt immer davon ausgegangen sind, dass die Kinder das in der ersten Lebenswoche oder zweiten Lebenswoche entwickeln. Ich komme vielleicht schon zu den mikrobiologischen Bestätigungen, weil das noch ganz spannend war, dass ein wirklich sehr hoher Anteil mikrobiologisch bestätigt werden konnte. Das sind jetzt aber alle ZNR, also Liquor, Sputum, Magensaft, die zusammengefasst sind, aber doch spannend und dass die Kultur doch deutlich sensitiver ist bei den Kongenitalen als die PCR, was sich da etwas ausgleicht bei der postnatalen Gruppe. Was auch noch spannend ist, ist, dass der TST bei den kongenitalen TBs offensichtlich nicht sehr gut funktioniert. Wir haben nur 15% positive TSTs gefunden und das ist doch erstaunlich, weil ja auch immer empfohlen wird, man macht den TST vor allem bei den Jüngeren. Und das heißt, sie können sich eigentlich nicht darauf verlassen, sondern müssen eigentlich auf Verdacht und Anamnese hin therapieren und versuchen, den Keim mikrobiologisch nachzuweisen. Das Outcome war in etwa gleich, das heißt bei beiden eigentlich kein Unterschied, bei den Todesfällen etwas mehr bei der postnatalen TB und die Komplikationen insgesamt kein signifikanter Unterschied, liegt natürlich auch an der kleinen Gruppe, aber es ist doch eindrücklich, dass es da eigentlich wahrscheinlich eher ein Kontinuum ist und gar nicht so sehr zwei ganz unterschiedliche Krankheitsbilder, sondern einfach nur die Frage ist, wann man sich früher ansteckt und wie man dann zur Diagnose kommt. Ich komme dann vielleicht noch zum Letzten, dass die Cantwell Criteria eigentlich ganz gut zugetroffen haben, aber doch bei 15%, keinen Treffer gehabt hätten, wenn man sich nur auf diese Cantwell Criteria, was die kongenitale TB betrifft, fokussieren würde. Einen Selektionsbias bei unserer Studie können wir nicht ganz ausschließen, natürlich, weil es eine retrospektive Studie war, aber nachdem die Kliniker direkte Kontakt zu den Klinikern waren und die alle in Referenzzentren gearbeitet haben, ist es doch sehr wahrscheinlich, dass wir ein gutes Bild über die Lage in Europa haben konnten. Perinatale TB ist eben assoziiert mit einer signifikanten Morbidität und Mortalität, aber auch in einem ressourcenstarken Setting, aber nicht so sehr, wie wir das jetzt immer geglaubt haben. Also diese 50%, da muss man davon wegkommen, wenn man in einem High-Resource-Setting arbeitet, aber sie haben trotzdem immer noch Kinder, die schnelle Therapie brauchen und eine schnelle Diagnose. Und die Unterscheidung zwischen kongenitaler und postnataler TB scheint eher artifiziell, ob das nötig ist. Es ist nur wichtig, die unterschiedlichen Charakteristika dann bei der Diagnostik zu kennen. Zusammenfassend muss man sagen, dass die größte Wahrscheinlichkeit für einen schweren Verlauf eben in der neugeborenen Periode und bei den Kindern unter einem Jahr ist und die Kinder unter 5 verglichen mit den anderen Populationen die höchste Wahrscheinlichkeit haben, schwer zu erkranken. Dass es auf jeden Fall mehr weltweite Daten braucht zu Krankheitslast bei Schwangeren, um ein besseres Bild über dieses Nischen-Krankheitsbild zu bekommen und dass die Performance von den existierenden immunbasierten Tests nicht perfekt sind, um eine Diagnose wirklich zu machen. Und damit bedanke ich mich bei allen, die an der Studie mitgearbeitet haben und danke auch Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Wir haben Zeit für Fragen.
Das ist nur eine historische Frage, weil letztendlich ist ja Wien praktisch die Hauptstadt der Tuberkulose.
Stimmt.
Und wenn man so über diese damalige Zeit liest, so geht es eigentlich ja fast nur um die Erwachsenen. Eigentlich müssten ja tausende Kinder in Wien an Tuberkulose gestorben sein, wenn man so ihre Daten sieht, weil in den damaligen Wohnverhältnissen und bei den Mengen an Kindern, das muss ja eine Epidemie gewesen sein.
Ja, sehr wahrscheinlich. Und dann haben wir sie auch noch in großen Räumen zusammengesperrt. Und dann erst mit dieser Freilufttherapie hat das dann vielleicht etwas abgenommen. Ne?
Ja, also ich glaube, Sie haben da völlig recht. Es ist einfach unrecognized. Ja? Es ist die Tuberkulose der Kinder, tatsächlich wahrscheinlich auch durch Verdrängung anderer Infektionserkrankungen, Diphtherie, ja, eine Reihe anderer zusätzlicher Infektionserkrankungen einfach nicht erkannt worden und auch natürlich Mangelernährung. Ja.
Und es sind halt immer die Gruppen, die halt besonders schwach sind. Das war vielleicht noch zu Zeiten Franz Kafkas etwas anders, wo noch Superstars dann auch an Tuberkulose verstorben und erkrankt sind, aber tatsächlich die große Last war sicher bei denen, die kein Gehör hatten, auch damals und heute auch nicht.
Ja. Ich war sehr überrascht über den ersten Case-Report. Da hat das Kind ja 2 schwere Insulte gehabt mit riesigen Läsionen. Mhm. Das ist mir absolut ungeläufig bei der Tuberkulose.
Das ist eigentlich gar nicht so selten. Also es kommt, also einerseits kommt es zu einer Schwellung wahrscheinlich des gesamten Gehirngewebes aufgrund der hohen Inflammation und das beruht dann auch daher, warum man die Glukokortikoide gleich von Beginn weg dann gibt, um halt diese Inflammation irgendwie runterzudrücken, also mit zum Beispiel Prednison 2 Milligramm pro Kilo. Aber wenn man dann dem nicht Herr wird, muss man dann halt auf andere antiinflammatorische Medikamente zurückgreifen, um dem irgendwie Herr zu werden. Und das ist eben diese, und durch diese Inflammation kommt es dann auch bei einem nicht ganz unbeträchtlichen Teil zu Infarkten. Ne?
Die Tuberkulose wird durch Mykobakterien verursacht. Die Lepra auch. Bei der Lepra wirken Sulfonamide, warum bei Tuberkulose nicht?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich jetzt nicht ganz beantworten kann. Aber spielen keine Rolle in der TB-Therapie. Ja.
Die haben sehr niedrige Aktivität bei Mycobacterium tuberculosis. Florian, du hast erzählt, dass ungefähr geschätzt 200.000 Frauen während der Schwangerschaft Tuberkulose entwickeln. Was passiert mit den ganzen Kindern von diesen Frauen? Wo Enden die ab? Warum gibt es, der größte Report hat weniger als 20 Fälle von konataler Tuberkulose, es gibt definitiv keine Studien dazu. Das ist jetzt die größte Studie,
richtig,
soweit ich das verstehe.
Ja, also das ist richtig und letztlich, wir wissen es nicht. Also das sind ja auch die hohe Inzidenz von den Tuberkulosefällen in der Schwangerschaft, sind ja auch in Ländern, wo wir wahrscheinlich dann ein totales Underreporting von den Kindern haben und wo es leider die Kindersterblichkeit, so schrecklich das klingt, eine Normalität ist. Nochmal zurück, diese drei Jumbo-Jets, die stützen tatsächlich täglich mit Tuberkulose-toten Kindern ab. Und es ist einfach ein Underreporting, würde ich sagen. Ob sich jedes Kind, muss sich wahrscheinlich nicht anstecken, beantworten kann es, glaube ich, derzeit niemand, weil es einfach keine Studien dazu gibt. Und da ist sicher viel Luft nach oben, dass man das in Hochinzidenzländern und besser untersucht und die Schwangeren auch ein besseres Follow-up hat. Aber dafür müsste die WHO überhaupt erst mal berichten, wie viele Schwangere überhaupt betroffen sind, und das ist derzeit nicht gegeben.
Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann danke dir sehr. Vielen Dank.